das wäre der alte Weg. Ne?
Mhm.
Der ist nett, aber braucht viel Zeit und hat das Risiko, dass man zu spät kommt.
Mhm.
Man kann dieses Dilemma zwischen Abstimmung und Fertigung und Entwicklung aber schon in die Entwicklung dahin sofort hineinlegen, dass man also Teams hat, wo auch schon Fertigungsspezialisten dabei sind, mit den Entwicklern zusammen und sich überlegen, ja gut, also wenn ihr jetzt den Weg geht entwicklungsmäßig, dann brauchen wir wesentlich länger, bis wir die Fertigung aufstellen mhm. können oder die Maschinen müssen wir neu anschaffen. Also dass man das Dilemma jetzt Fertigung und Entwicklung schon in die ersten Entwicklungsschritte einbaut.
Ne? Mhm.
Und das ist eine tolle Sache. Es macht die Entwicklung nicht leichter, aber man hat das Dilemma möglichst früh schon auf dem Tisch.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute zu Gast bei mir ist wieder Rolf Balling, Organisationsberater und Gründer der Professio GmbH. Und ein wunderbarer Kollege, der stets neue Perspektiven in auch festgefahrene Situationen einzubringen vermag. Und genau darum soll es heute gehen. Um Situationen, in denen sich Personen wie in einer Zwickmühle gefangen fühlen und irgendwie vor einer unlösbar scheinenden Entscheidungsfrage stehen. Soll ich A oder B wählen? Und beide Alternativen sind gleich gut oder sie sind gleich inakzeptabel. Eben eine typische Dilemmasituation. Und mit Rolf Balling habe ich jemanden, der sich mit Dilemmasituationen auskennt. Hallo Rolf.
Ja, hallo Sascha, da bin ich doch. Und gerne bin ich heute der Dilemmata-Experte für euch.
Okay. Genau. Und vielleicht bringe ich dich damit gleich in ein Dilemma oder ich stelle dich vor ein Problem. Du hast ja diese Differenzierung aufgemacht, dass das zwei verschiedene Dinge sind, obwohl ich doch, wenn ich sage, ich bin im Dilemma, doch eine ziemlich problematische Situation habe. Oder wie siehst du diese beiden Begriffe und was ist ein Dilemma?
Ja, also ein Problem kann sich sehr unangenehm anfühlen und ein Dilemma kann sich auch sehr unangenehm anfühlen. Insofern haben sie da viel Gleiches, ne? Aber ich würde den Unterschied so machen, dass man ein Problem kann man wirklich lösen und das ist gelöst. Während bei einem Dilemma, das kann man immer nur so situativ sich entscheiden, wie man denn da so durchnavigiert und wie es denn weitergeht. Aber eigentlich wird man ein richtiges Dilemma nicht los. Und das ist ein dicker Unterschied und deshalb darf man das nicht mit einem Problem verwechseln. Ich will gleich ein Beispiel bringen. Das kennt jeder vielleicht, der ein bisschen Geld hat. Der will dann das dann anlegen für seine Alterssicherheit. Mhm. Und da stellt sich die Frage, ja, gehe ich eher in Anlagen, die Rendite versprechen oder gehe ich eher in Anlagen, die mehr Sicherheit versprechen? Wobei die Sicherheit von den sicheren Anlagen ist vielleicht manchmal gar nicht so sicher und die Rendite von den Renditeanlagen ist manchmal auch eher problematisch, aber ich muss irgendwie mich grundlegend entscheiden und eigentlich jedes Mal, wenn eine neue Situation da ist, muss ich wieder mich fragen, ja, gehe ich eher ins Risiko oder gehe ich eher in Sicherheit? Und das ist ein Dilemma.
Okay, aber vielleicht, also was ich weiß von dieser Situation, ist, dass es keine Rendite ohne Risiko gibt. Also das ist sozusagen dort der Pferdefuß. Ich kann alles verlieren oder vieles.
Und das ist auch die Verkaufstaktik von vielen Anlageberatern, die dann sagen, ich kann dir das Dilemma wegnehmen, denn das, was ich dir anbiete, das hat kein Risiko und eine hohe Rendite. Ne? Und zu 99,99% stimmt das nicht. Ne? Das ist einfach unabwendbar. Mehr Renditeversprechen heißt mehr Risiko und umgekehrt mehr Sicherheitsversprechen ist Verzicht auf Rendite.
Ja, genau. Vor solchen Leuten soll ich mich auch hüten, hat man mir schon öfters gesagt, die das anbieten. Aber was ist der Nachteil, wenn ich in diesem Beispiel jetzt die andere Alternative nehme und sage, da bin ich sicher? Also wo ist da der Nachteil?
Ja, nun, der Nachteil ist, vielleicht ist diese Anlage ja wirklich sicherer als die Rendite versprechen. Aber ich verzichte dann auf Rendite. Ne? Und bei meiner Alterssicherung macht es einen riesen Unterschied, ob ich jetzt 30 Jahre lang 2% kriege oder vielleicht 4%. Das macht hinterher einen riesigen Unterschied. Und das kann hinterher bedeuten, kann ich mir eine teure Seniorenresidenz leisten oder muss ich mir eine Billiglösung liefern? Ne? Oder wenn wir wenig Rendite, da darf ich bitte schön nicht so wirklich krank werden bei der teuren Rendite, wenn sie dann wirklich 2% mehr bringt, dann sieht das anders aus, habe ich ein anderes Polster. Ne? Das ist ein Unterschied.
Okay, genau. Und in dem Beispiel jetzt ganz konkret ist ja nochmal mit der Inflationsrate ja auch richtiger Verlust da, dass also der Betrag zwar gleich sein kann, aber der Wert letztlich abnimmt. Also dort verstehe ich, das sind zwei gleiche Alternativen, die Nachteile mit sich bringen.
Und, ja, ist und, richtig. Ne? Und du stolperst dann das nächste Dilemma da. Also wenn du Inflationssicherheit haben willst, dann legst du besser in Aktien oder in Häuser. Aber stimmt das wirklich? Ne? Vielleicht ist dann Gold doch nicht so schlecht. Also du kriegst sofort die nächsten Dilemma.
Also mich interessiert ja so der Inhalt dessen jetzt gar nicht. Also so nicht, weil das Geld ist, sondern einfach, weil ich die Struktur lieber rausfinden will von Dilemmata und von einer Problemsituation. Und was ich verstanden habe, ist, dass ein Dilemma auch so ein Aspekt oder so einen Eindruck hat von, ich habe ein Problem. Und könnte jetzt sagen, okay, es ist halt ein Problem, das ich lösen muss. Aber genau das ist das, wo du sagst, damit hätte man ein Problem, weil man das Dilemmahafte daran nicht erkennt. Man kann das Problem eigentlich nicht lösen, das in einem Dilemma drinne steckt. Und ein Dilemma würde dann heißen, dass das besteht halt immer und muss immer wieder neu entschieden werden. Oder was folgt daraus, wenn du das Dilemma abgrenzt von einer einfachen Problemsituation?
Ja, also erstmal situativ sieht es sehr ähnlich aus. Ne? Ich muss mich jetzt entscheiden, ne? Und ich habe unsichere Daten und es ist gar nicht so einfach. Und ich habe Angst vor Reue. Ne? Sowohl im Dilemma, wenn ich mich entscheide, wie auch beim Problem, könnte es sein, dass ich Angst vor Reue habe. Wobei, wenn ein Problem wirklich gelöst ist, dann brauche ich auch keine Angst vor Reue zu haben. Also nehmen wir ein Beispiel, meine Waschmaschine ist kaputt, ich bestelle einen Handwerker. Und der repariert die Waschmaschine, ist das Problem weg. Ne? Mhm. Da kann ich mich höchstens reuen, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel gezahlt habe, aber das ist eher unwesentlich. Ne? Mhm. Ein richtig gelöstes Problem ist weg und da brauche ich keine Reue zu haben. Mhm. Aber beim Dilemma ist immer so die Frage, ja, war das jetzt richtig so und ist das in Zukunft? Also ich werde diese schlechten Gefühle von vielleicht Fehler machen nicht los, muss mich trotzdem entscheiden. Ne? Das ist ein Dilemma.
Also mir fällt dieses Beispiel auf, das hattest du mal in einem anderen Zusammenhang gebracht, bei einer Dilemma-Situation, wo zwei positive oder zwei gleich gute Alternativen zur Auswahl standen und das war jemand, der also vor zwei Jobangeboten stand und sagt, Mensch, soll ich den Job A machen in einer großen Organisation, gesettelt, alle guten tariflichen Vorzüge und natürlich auch die Nachteile dabei, ne? Eben große Organisationen, tariflich eingebunden, also ist auch alles ein bisschen festgefahren und ein anderer Job, der halt ein bisschen anders gelagert war, aber gleich attraktiv war. Und da war dieses Moment dann, wenn ich mich jetzt für A entscheide, könnte ich schon morgen oder dann in einem Jahr oder in 5 Jahren es bereuen, dass ich mich nicht für B entschieden habe. Und umgedreht natürlich auch. Also das heißt, das ist der Punkt, wo du sagst, das wird man eigentlich nicht los, dieses Dilemma, wenn man vor zwei gleichen Alternativen steht.
Ja, das stimmt. Aber das würde ich doch einschränken. Ne? Also diese Art von Reue, die mache ich mir selber, das Thema und die schlechten Gefühle. Ne? Also jetzt im Organisationskontext hieß es mal früher im IT-Business, entscheide dich für IBM und ich wird dir hinterher keiner sagen, du hast eine Fehlentscheidung gemacht. Ne? Also diese Angst vor der Reue, die ist da. Aber man kann ja auch in der Haltung stehen, okay, ich entscheide jetzt mit bestem Wissen und Gewissen und in 10 Jahren kann sich herausstellen, das andere wäre besser gewesen. Okay, so war es und ich werde mir das nicht vorwerfen. Also diese Art von Reue ist ja auch ein psychisches Thema. Davon kann man sich teilweise schon befreien. Und das ist, wenn es krass ist, eher wirklich ein psychologisches Problem. Aber in allermeisten Fällen wird man auch in 10 Jahren nicht wissen, was die beste Entscheidung war. Und das muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und dann diese Angst vor Reue bei Situationen, wo man auch in 10 oder 20 Jahren nicht sagen kann, was wäre denn die beste Entscheidung gewesen, das ist dann ziemlich blöd.
Okay, also dieser Rückschaufehler, der dann zu Vorwürfen oder Selbstvorwürfen führt, du hättest dich damals anders entscheiden müssen oder können, das ist eher hausgemacht und man kann eigentlich nicht sagen mehr später, was die richtigere Entscheidung gewesen wäre. Ja. Du hast es schon angesprochen, so das Dilemma in Organisationen, ne, und hast es mit dem Beispiel mit die IBM gebracht, so. Vielleicht gucken wir da ein bisschen hin, so auch gerade jetzt für uns als Organisationsberater. Wie kommen wir denn in Organisationen mit Dilemmata in Kontakt? Es scheint mir ja nicht so zu sein, dass das halt etwas ist, was zufällig da auf dem Schreibtisch Y oder im Spind F vorhanden ist und das ist ein Problem, sondern ich bin mir ziemlich sicher als Berater, wenn ich in Organisationen beauftragt werde, da gibt es Dilemmata und wahrscheinlich bin ich selbst als externer Berater eine Alternative, die gewählt wurde, wo eine Menge Pferdefüße mit dranhängen aus der Sicht der Organisation. Sprich, also Dilemmata sind alltäglich in Organisationen.
Ja, und manchmal wirklich auch existenziell. Ne? Also nehmen wir ein Start-up, der jetzt eine tolle Idee hat für irgendeine Plattform, die er entwickeln will und wo er sich etabliert und dann andere einbindet. Und die Idee ist prima. Und wenn das gelingt, dann steht er sehr gut da. Bloß bei der Plattformentwicklung und Etablierung ist eins klar. Ne? Eigentlich muss es schnell gehen. Mhm. Und schon habe ich das Dilemma. Mache ich jetzt eine gründliche Analyse? Oder mache ich eine schlampige Analyse und bin schnell und hoffe, ich kann noch nachbessern. Ne? Dieses Dilemma ist in vielen Organisationen ziemlich neu, denn die Deutschen haben immer sehr gründlich gearbeitet und waren immer stolz, wenn sie gleich von Anfang an so gut waren, dass man nicht viel nachbessern musste. Mhm. Aber in neuen Geschäftsmodellen, wo es viel mehr auf Schnelligkeit ankommt, stecke ich voll im Dilemma, bin ich schnell oder bin ich sorgfältig? Und das kriegt man nicht weg. Ne? Da muss man sich positionieren.
Ja, und da reizt mich ja so zu fragen, so mitten durchs Mikrofon, geht denn nicht beides? Können wir nicht beides bekommen?
Ja, das geht nicht. Ne? Das geht einfach nicht. Ne? Und man kann natürlich mit ein bisschen Raffinesse und so kann man sich ein bisschen beschleunigen, dass man sorgfältig und einigermaßen schnell ist, aber irgendwo ist eine Grenze, da kann man prinzipiell nicht mehr schneller werden, denn die Daten ändern sich jeden Tag und jede sorgfältige Analyse führt dann dazu, dass ich zu einem Ergebnis komme, was vielleicht nicht mehr aktuell ist. Also was soll es denn dann überhaupt? Ne? Also inzwischen spricht viel mehr für Schnelligkeit, aber Schnelligkeit als Schlampigkeit funktioniert dann auf Dauer auch nicht. Ne? Also das ist ein Dilemma.
Wie kann eine Organisation damit umgehen und vielleicht gleich hinterher auch, wie gehen wir als Berater damit um? Was können wir tun, außer zu sagen, beides geht halt nicht. Ne? Ihr müsst euch entscheiden. Oder ja. Ne, das ist ja etwas, das wussten die meisten schon vorher, aber vielleicht ist es nochmal wichtig, von einem Externen gesagt zu bekommen. Aber es muss doch noch mehr Wege gehen.
Also auch hier haben wir das Problem, dass ja nun wir deutschen Berater denken vermutlich in dieser Weise mit ordentlicher Arbeit ziemlich ähnlich wie das dort deutsche Management, was halt Sorgfalt und eine gute Analyse sehr hoch schätzt. Aber wir müssen jetzt in solchen Situationen, wo wir sehen, aha, beim Kunden kommt es jetzt wirklich auf hohe Flexibilität und Schnelligkeit an, müssen wir auch andere Prozessdesigns machen, müssen wir andere Reflexionen machen, müssen tatsächlich unseren eigenen Mindset ändern, dass wir überhaupt dilemmafähig werden in diesem Punkt. Denn wenn wir innerlich immer noch denken, eigentlich, wenn man es könnte, müssen wir doch jetzt sorgfältig arbeiten und hier nicht einfach Speed machen, dann sitzen wir in der gleichen Falle wie unsere Klienten. Ne? Und das ist wieder mal so ein Fall, wo der Parallelprozess zwischen der Denke der Berater und des Klienten sehr, sehr schwierig sein kann. Eigentlich sollte der Berater in seinem Setting mindmäßig so ein paar Schritte weiter sein als der Klient. Und wenn das nicht stimmt, dann ist es nicht gut.
Ja.
Dann ist es ein Problem, kein Dilemma.
Mir fallen sofort zwei, drei Prozesse gerade ein, die auch teilweise noch aktuell sind, wo genau das Thema, wo meistens das Thema Kommunikation, Mitteilung, Informationen weiterleiten, unterlassen wurde mit dem Argument, wir wollten erstmal Ihre Analyse abwarten.
Oh. Ja, ne?
Und es war viel zu spät dann. Das war schon dann, nachdem ich so die ersten Eckpunkte im Kopf hatte, hatte ich gesagt, okay, ich kann gar nicht warten bis zum Rückkopplung, zum Feedback-Prozess. Ich muss gleich anrufen und sagen, die müssen gleich was machen. Aber ich wollte auch, ich hatte auch den Drang, das erst genau zu durchschauen.
Ja, genau. Ne? Und das ehrt uns ja auch. Ich war neulich auf einer Coaching-Tagung von einem großen Konzern. Und dort wurde am Anfang verkündet, ja, an dieser Frage sind wir selber noch nicht so wirklich klar. Der Vorstand ist da in einem Suchprozess. Ne? Und war schon toll, wie verdattert die ganzen wunderbaren Coaches da geguckt haben. Also hörten, der Vorstand ist in einem Suchprozess. Ne? Von dem erwartet man dann klaren Rahmen und so. Ne? Mhm. Also das sind neue Spielregeln. Ne? Aber die müssen beide jetzt erstmal lernen. Der Vorstand, die Mitarbeiter, die Coaches. Ja, was davon ist jetzt wirklich vernünftig, dass es im Suchprozess ist und da müssen wir halt warten. Oder was man kann jetzt schon als Rahmung sagen. Das ist ein Dilemma, ganz klar. Mhm.
Dort wurde sich dann aber auch sicher, also mehr unabhängig jetzt von zu Recht oder unberechtigt, dann aber für die Alternative im Suchprozess erstmal Daten sammeln, klären, wo man ist und dann auf Sichtweise fahren. Da ging es dann nicht um Schnelligkeit. Also wurde sich genau andersrum entschieden. Jetzt, wenn man diese klassische Dilemmasituation von Sorgfalt und Geschwindigkeit nimmt. So habe ich jetzt das Beispiel, ne, mit dem Vorstand gehört.
Ja, genau. Ne? Wobei, es sind ja auch schon die Bilder dabei, verräterisch, ne? Also wenn man sagt so locker, auf Sichtweise fahren, aber in die Zukunft gibt's keine Sicht. Ne? Man kann zwar sehr gut, sagen wir mal, die nächste Sonnenfinsternis berechnen, aber wie so ein Markt sich entwickelt und was da vielleicht jetzt passiert und sonst wo, das ist eine andere Sache. Eigentlich kann man die Zukunft immer nur mit Vergangenheitsdaten versuchen, irgendwie fassbar zu machen. Und da ist Schnelligkeit häufig ein sehr wichtiges Thema, denn mit der Schnelligkeit bin ich halt nah dran und kann doch schnell flexibel ändern. Mit einer sorgfältigen Analyse bin ich immer schon einige Zeit hinter dem jetzigen Zeitpunkt.
Das ist genau das, was ich meine. Eine neue Sichtweise bringst du immer mal so noch nebenbei rein, dass die Sichtweise auf Sicht fahren, das ist ja eine sehr akzeptable Metapher, so wie ein Boot im Nebel, aber es meint, und darauf machst du da aufmerksam, soweit ich mir mein Bild von der Zukunft gemacht habe, kann ich fahren und sollte halt vorausschauen mit den Daten, die ich aus der Vergangenheit habe. Und da wird Geschwindigkeit notwendig. Was gibt es für die Organisation und für uns da als Berater neben dem Hinweis, naja, Sie müssen sich da schon entscheiden und zuweilen besser früher als später. Und damit hat ja Beratung auch den Auftrag, letztlich Zeit zu gewinnen. Das ist ja eine ganz wichtige Funktion für diese Organisation dann, wenn sie sich Beraterin holt, dass sie doch noch mal ein wenig Zeit gewinnt. Was können wir noch unternehmen und veranlassen, damit diese Entscheidung gut gefällt werden kann von der Organisation?
Ja, sagen wir mal, da kann ich gut mitgehen. Also Entscheidung gut gefällt, dass man halt sagt, okay, mit meinem jetzigen Informationsstand gehe ich diese Richtung, positioniere mich so. Und es kann sein, dass es in 10 Tagen schon wieder anders ist. Aber ich finde, es ist sehr wichtig, dass eine Organisation sich überlegt, wo platziere ich denn Dilemmata? Ne? Dass es schnell geht und gut. Ne?
Wo platziere ich, ist eine Frage für die Organisation. Das heißt also, sie kann sich entscheiden, wo sie Dilemmasituation installiert, platziert. Oder ist es etwas, was im blinden Fleck einfach aufkommt?
Ja, natürlich. Ne? Also nehmen wir eine Entwicklung und eine Fertigung. Ne, typischerweise hat man gesagt, jetzt die Entwicklung entwickelt jetzt ein wunderbares Produkt. Dann überlegt man sich, aha, dann sagt mir der Fertiger, wir haben uns dieses wunderbare Produkt entwickelt, jetzt bitte fertigt das möglichst schnell. Ne? Und die Fertigung sagt, seid ihr denn ein bisschen blöd? Ne? Also was ihr alles da reingebaut habt, da habe ich fabrikationsmäßig überhaupt die falschen Maschinen und da müssen wir einiges lernen. Das wird ziemlich lange dauern und ziemlich teuer sein. Hättet ihr das doch früher gesagt. Ne? Mhm. Aber die Entwicklung sagt, ja, aber wir wussten noch gar nicht wirklich, was wir nehmen. Wir müssten da wirklich fertig sein, bevor wir sagen können, so machen wir es. Aber wie, das wäre der alte Weg. Ne? Mhm. Der ist nett, aber braucht viel Zeit und hat das Risiko, dass man zu spät kommt. Mhm. Man kann dieses Dilemma zwischen Abstimmung und Fertigung und Entwicklung aber schon in die Entwicklung dahin sofort hineinlegen, dass man also Teams hat, wo auch schon Fertigungsspezialisten dabei sind mit den Entwicklern zusammen und sich überlegen, ja gut, also wenn ihr jetzt den Weg geht entwicklungsmäßig, dann brauchen wir wesentlich länger, bis wir die Fertigung aufstellen können oder die Maschinen müssen wir neu anschaffen. Also dass man das Dilemma jetzt Fertigung und Entwicklung schon in die ersten Entwicklungsschritte einbaut. Ne? Mhm. Und das ist eine tolle Sache. Es macht die Entwicklung nicht leichter, aber man hat das Dilemma möglichst früh schon auf dem Tisch. Auch das ist keine super perfekte Lösung.
Denn, naja, das wurde ja letztlich perfektioniert also aus dem Ansatz, der dann in der Softwareentwicklung gemacht wurde, ne? Sehr starke Kundenorientierung, ne? So dieses alles, was unter dem Stichwort Agilität ist, dass man also frühzeitig denjenigen, für den man das macht, in dem Fall also für die Fertigung, dass man die einbezieht. Ja. Und das wirft aber sozusagen dieses sorgfaltsgemäßes Arbeiten über den Haufen, weil plötzlich fuchtelt jemand mit in der eigenen Arbeit rum, der eigentlich dafür gar nicht qualifiziert ist, den ich gar nicht vom Fach habe, sondern für den ich das mache. Das ist ungefähr so, als wenn der Autofahrer im Ingenieurbüro mitsitzt und ganz interessant dem Autoingenieur über die Schulter guckt, was er da fabriziert.
Ja, ja, das stimmt. Dafür gibt's ja das berühmte Beispiel von dem Smartphone. Ne? Selbst der Steve Jobs wollte das eigentlich gar nicht haben. Das waren eher einige Mitarbeiter, die unbedingt dachten, das ist der Hammer, den müssen wir entwickeln und den werden wir verkaufen. Die Kunden hätten zu dem Zeitpunkt noch gesagt, was soll ich denn mit sowas? Ist ziemlich teuer, aber eigentlich brauche ich sowas nicht. Ne? Ja. Also diese außerordentlichen Ideen oder sowas, ne? die laufen anders. Ne? Und die Gefahr ist natürlich, dass ich jetzt mit einem schnellen Kopplung von Entwicklung und Fertigung eher so im Komfort-Standardbereich mich aufhalte. Das ist auch ein Dilemma, ganz klar. Mhm. Aber irgendwo muss ich mich positionieren, hilft nichts. Ne? Das Gleiche ist jetzt, wir bleiben schon mal mit moderner Technik, ja, setze ich jetzt alles auf das Elektroauto mit Batterie und Elektromotor oder ist vielleicht dann doch Wasserstoff prima oder ein super gereinigter Diesel oder vielleicht mit einem anderen Kraftstoff oder so. Ist jetzt auch ein Dilemma, setze ich alles auf eine Karte oder arbeite ich breitfächerig, aber zersplittere damit meine Energien und meine Ressourcen.
Ja. Das ist auch ein Dilemma. Erst recht, wenn das große Mantra in der Wirtschaft ist, nur die Ersten werden die Erfolgreichen sein und das bedeutet im digitalen Zeitalter, dass sie alles bekommen. Das bringt ja meines Erachtens den Druck in diese ganze wirtschaftliche Fragestellung, worauf konzentriere ich mich und was sind Innovationen? Da eben ist eine gaussische Verteilungskurve mehr gibt bei dem, was Wirtschaftsunternehmen bekommen, sondern dass der Gewinner alles kriegt, macht das so notwendig, alles auf eine Karte zu setzen, um dort wenigstens der Erste zu sein. Wenn es aber die falsche Karte ist, hat man gar nichts.
Ja, das stimmt. Ne? Also manchmal gibt es dann schon Möglichkeiten, hinterher noch den Markt zu drehen oder so. Ne? Aber das ist schon sehr risikoreich. Ne? Wir kennen es von den Videostandards oder von anderen Marktgegebenheiten, wo an sich das eher ziemlich mittelmäßige System am schnellsten war, aber dann den Markt beherrscht hat. Und das war nicht mehr zu drehen. Das ist richtig.
Mhm. Also da kommen wir ja in die ganze Fragestellung um disruptive Innovation oder um inkrementelle, was so eher dem Ingenieurswesen entspricht, die Dinge zu optimieren und dort noch ein Schräubchen und dort noch so, auch wie unsere ganzen Metaphern beschaffen sind, ne, eine Stellschraube finden, während so disruptive Innovatoren, die gucken gar nicht nach einer Schraube, sondern die machen erstmal Tabula Rasa. Aber das stellt sich erst im Nachgang als erfolgreich raus, beziehungsweise die Geschichten, die gescheitert sind, werden kaum noch erzählt. Das scheint mir für gestandene Organisationen, für erfolgreiche Marktteilnehmer das Dilemma zu sein. Wie können wir uns unsere Stellung halten, obwohl es ja diesen Markt noch gar nicht gibt? Also das scheint mir gerade auch ein, das kommt mir jetzt gerade so in Sinn, wenn ich als Autor, wenn führende Organisation, VW oder Toyota, frage, setze ich alles auf die E-Mobilität, um dort Erster zu bleiben in der Herstellung von Autos, dann könnte man auch sagen, diese Art der Mobilität, das ist noch gar kein Markt gewesen, sondern der wird erst geschaffen. Und da sind ehemalige Autoproduzenten genauso Neuling wie die Softwarehersteller.
Ja, okay. Aber bevor wir jetzt hier so allgemeingültige Regeln verkünden, Vorsicht, ne? Mhm. Denn zum Beispiel Toyota war immer sehr gut darin, eher inkremental zu arbeiten. Also da kommt mal eine neue Achse ins Auto, mal einen neuen Motor, mal eine neue Aufhängung und dann vielleicht ein Hybrid oder sonst wie. Aber eigentlich war es immer inkremental, immer nicht vollkommen disruptiv. Ne? Wenn ich jetzt vollkommen disruptiv arbeite, kann ich machen. Aber was ist der richtige Zeitpunkt? Wenn ich jetzt sehr disruptiv arbeite, da kann es sein, ich bin jetzt sehr heroisch, aber habe trotzdem noch nicht die optimale technische Lösung. Und ein anderer, der das diskrete Incremental 3-4 Jahre lang rumgewurschtelt hat, aber mit den ersten E-Autos vielleicht auf den Markt gekommen ist und sich bekannt gemacht hat, der kommt dann mit dem neuen, vollkommen neuen Betriebssystem in 4 Jahren. Zu spät wäre die Fragezeichen. Aber er hat inzwischen schon mit seinem Incremental Approach sich am Markt etabliert und kann dann den großen Hammer mit dem vollkommen neuen Betriebssystem in 4 Jahren platzieren und ist dann der Beste. Während der gesagt hat, Schnelligkeit ist gut und ich bin jetzt sofort disruptiv und mache jetzt ein neues Betriebssystem, stellt vielleicht in 3 Jahren fest, ja, das wird man inzwischen nicht mehr so machen. Eigentlich müssen wir von vorne wieder anfangen. Ne? Also die Dilemmata sind wir mit solchen da Sprüchen
da kommt man nicht raus. Los, ne? Ja. Und die werden auch nicht gelöst, indem Externe dazugeholt werden. Und jetzt könnte man sagen, okay, ist es vielleicht eine Typfrage, ob wir eher die Geschichte erzählen, ne, die sich nicht an erste Stelle gesetzt haben, sondern sorgfältig den Markt beobachtet und dann an zweite Stelle aufgeholt haben. Oder ob man die Geschichte erzählt von denjenigen, die alles auf eine Karte gesetzt haben und damit einen Treffer gelandet haben. Und dazu letztlich die Kunden ermutigen, geht auf Geschwindigkeit, setzt es auf die Karte. Das kann gar nicht schief gehen. So. Das ist ja nicht wirklich gute Beratungsarbeit, wenn wir uns so nur auf eine dieser beiden Positionen letztlich begeben und dann so eine Art demokratisches Spiel draus machen. Wir sind dann das Zünglein an der Waage. Was wäre noch ein guter Umgang, den wir unseren Beratungskunden empfehlen können, mit so einer Situation umzugehen? Und wir gehen mal davon aus, dass das schon akzeptiert wurde. Ich bin in einer Dilemma-Situation und da kann mir jetzt auch kein Berater für noch so viel Honorar raushelfen.
Ja, na vielleicht, ich fange nochmal damit an, was ich zuvor gesagt habe, mit der Positionierung des Dilemmas. Ne? Also man kann das Dilemma zwischen Fertigung und Entwicklung, kann man sehr weit nach unten delegieren, schon in den ersten Teams. Das Dilemma jetzt zwischen, gehe ich jetzt mit dem neuen Betriebssystem rein oder gehe ich eher incremental rein und gehe in 4 Jahren habe ich dann den großen Hammer. Das ist Vorstandssache. Ne? Also das kann man nicht nach unten delegieren. Mhm. Also dieses Dilemma ist Vorstandsverantwortung. Und da kann ich als Berater auch nicht behaupten, ich wüsste das jetzt besser als der Vorstand. Mhm. Da kann ich nur dafür sorgen, dass der Vorstand dilemmafähig wird. Ne? Also abgesehen von heroischen Maßnahmen, Ideen oder von alten Erfahrungen, dass er wirklich bei aller Fachkompetenz und bei aller Intuition sich jetzt hier Zeit nimmt. Und jetzt müsste man von der Schnelligkeit mal weggehen und vielleicht ein paar Workshops machen, ein paar Auszeit macht, wo er diese schwierige Situation wirklich jetzt in Ruhe analysiert und überlegt, aber dann mit einer Einheit, ne, mit Theory U oder was man immer jetzt dabei machen kann, eher intuitiv sagt, okay, das ist jetzt unsere Strategie, die fahren wir jetzt Und wir sind relativ sicher, die wird erfolgreich sein. Und wir werden es nicht bereuen, wenn wir nachbessern müssen und wenn wir uns vielleicht neu positionieren müssen. Aber das machen wir ja als Vorstand jetzt und dafür stehen wir ein. Ne? Und da kann ein Berater eine ganze Menge machen, dass ein Vorstand die Situation als wirklich kritisch existenziell vielleicht sogar sieht, dass sie trotzdem gemeinsam diese Verantwortung übernehmen und das Beste entscheiden, was ihnen augenblicklich möglich ist.
Mhm. Ja, das finde ich ermutigend, weil zuweilen kommt dann tatsächlich auch die Gegenwart, nee, wir können doch jetzt nicht die Oberen fragen, die wollen ja, dass wir uns selbst organisieren, deshalb machen wir ja uns so einen Kopf. Aber da sagst du, das ist keine Frage von Selbstorganisation, sondern das ist einfach Verantwortlichkeiten an die Position zurückspielen oder dort verorten, wo sie hingehören.
Ja, das sind Dilemmata, die kann man nicht nach unten wegdelegieren. Das sind Vorstandsdilemmata. Und da muss der Vorstand sich selber organisieren. Das ist ja auch eine Form von Selbstorganisation. Ne? Mhm. Ja, das ist richtig. Ne? In dem Buch habe ich ja mein Beispiel. Meinst du, es passt mit dem? Da war ich in der Firma, die machte Satellitentechnik. Und die Ingenieure waren wild begeistert und haben wirklich Überstunden gemacht und noch nöcher in der Satellitentechnik dabei zu sein, war noch technisch durchaus erfolgreich, bloß die machten immer Verlust. Ne? Die waren zu klein dafür oder so. Und andere machten auch Verlust, weil jeder dabei sein wollte. Und jetzt kam der Oberkontrolleur und sagte, also wenn er jetzt nächstes Jahr Gewinn macht, machen wir den Laden zu. Da kamen die wirklich in Panik, aber hatten dann doch jetzt mit Beratung den Weg gefunden, sich an den Vorstand zu wenden und sagen, okay, wir können zumachen, aber ist das wirklich der richtige Weg? Und da hat der Vorstand kapiert, also den jetzt das Problem runter zu delegieren, ihr müsst jetzt auch noch erfolgreich sein mit schwarzen Zahlen und müsst gute Ingenieure sein, ist in dem Markt gerade nicht drin. Das ist ein Dilemma, das können die nicht lösen, die können nur daran scheitern. Ne? Mhm. Das ist auch eher ein Problem, was jetzt auf Vorstandsniveau insofern gelöst wird, er sagt, okay, die nächsten 5 Jahre könnt ihr jedes Jahr, weiß ich, 3 Millionen Verlust machen. Ne? Und dann schon gibt es wieder eine Möglichkeit voranzugehen. Ja. Da musste das Thema, jetzt Dilemma und auch Problem, an den Vorstand. Ja. Und und eine gesunde Organisation kriegt das irgendwie hin. Auf welchem Niveau ist das Dilemma oder auch ein Problem richtig angesiedelt? Ne? Das ist manchmal gar nicht so einfach hinzukriegen.
Ja, das finde ich, das Beispiel passt da wirklich, weil auch nochmal der Link zum Konflikt oder zu Konflikterscheinungen mit aufkommt dazu. Denn jeder hat sozusagen dieser Person, die du da genannt hast, auch eine unterschiedliche Geschichte im Kopf. Und wenn es anerkannt ist, das ist der Preis, den es hat, das zu produzieren. Ne? Wenn das Minus ist, dann ist einfach realistischerweise die Entscheidung zu treffen, dürfen wir Verluste machen oder kriegen wir mehr Geld? Oder machen wir den Laden zu? Aber die Personen selbst, der Controller, nehme ich jetzt mal typischerweise, ne, nicht als, ob das diese Person in dem Fall war, hat aber vielleicht die Vorstellung gehabt, na, da sind halt 15 oder 50 Leute und es ist ganz normal, dass die eben nicht sparsam kontrolliert und ne, mit Blick auf die Kosten agieren, sondern die lassen es halt schleifen. Und jetzt mache ich die Vorgabe, arbeitet kostengünstig. Das muss doch gehen. Und dann wird sich also noch gestritten um die Definition der Situation. Ne, dass also es nicht akzeptiert wird, beziehungsweise es gibt genügend Beispiele, wo das auch zutrifft, dass der Wasserkopf oder ne, dass der Aufbau der Organisation eben nicht sparsam und vernünftig erfolgte, sondern da wurde das Geld mit vollen Händen rausgeworfen.
Exakt. Ne? Also ein guter Controller, sage ich jetzt aus meiner Sicht, ne? Der normalerweise ein Controller halt auf Sparsamkeit und Geldverdienen ausgerichtet. Ne? Das ist ja normal. Ne? Mhm. Aber ein guter Controller hätte in diesem Fall gesagt, ich verflixt nochmal Satellitentechnik, also ein bisschen kenne ich den Markt ja auch, da macht man augenblicklich keinen Gewinn. Mhm. Und ich kann die jetzt nicht weiter zwiebeln, das wird nichts bringen, das führt nur zu Frust und sowieso zum Abbruch. Also jetzt muss ich als Controller zum Vorstand gehen oder zu meinem obersten Controller, der vielleicht die Vollmacht hat, und muss da eine Entscheidung herbeiführen, ob wir das unternehmerisch tragen oder nicht. Ne? Das wäre aus meiner Sicht ein guter Controller.
Mhm. Aber also siehst du auch so, ne? Diese, wie definiert man die Situation? Erscheint mir da ein ganz wesentlicher Punkt zu sein. Also ist es ein Dilemma, nicht lösbar, aber entscheidbar? Ist es ein Problem? Kann lösbar sein, müssen wir mal gucken, wie es geht. Oder nutzen wir das Ganze als und definieren es als Konflikt, dass wir einfach dem anderen zuschreiben, der will halt nicht anders. Ne? Du bist ein verknöcherter Controller, der einfach nur immer ans Sparen denkt. Und nein, ihr guckt überhaupt nicht auf die Kosten und ihr könntet aber kostendeckend agieren. Ja. Und dann zerfleischen wir uns darüber. Und es kommen unterschiedliche Leute in die Organisation oder werden eingeladen, werden beauftragt, die Situation anzuschauen. Ne? Organisationsberater, Unternehmensberater, Mediatoren. Und dabei ist es auch eine Frage des Konstruierten, also das, was konstruiert wird mental und worauf die Organisation in ihren Aufmerksamkeiten Wert legt. Ist es etwas, was beliebig ist oder können wir als Berater auch Kriterien anbieten oder Hinweise geben? Es kann nur eins von beiden oder von allen dreien sein.
Ja, also ich glaube, als Berater wäre es wichtig, dass wir den häufig gesehenen Tendenzen beim Dilemma die eine Polarität von Dilemma wegzudiskutieren oder nicht zu beachten, dass wir das nicht mitmachen, dass wir also das Dilemma, wenn es eins ist, aufrechterhalten, dass die Leute daran leiden, ne? Dass sie daran kreativ werden und nicht die eine Polarität irgendwie ausschließen. Ne? Das ist immer, das geht leicht, aber das ist eher eine Trivialisierung, die ist sehr ungünstig. Ein Beispiel dafür, jetzt gerade so mit New Work und so, wird es groß gefeiert, flache Hierarchien. Ne?
Ja.
Toll, ne? Aber bei einer flachen Hierarchie ist die Span of Control, ne? Hat vielleicht jetzt einen Chef, der verantwortlich ist, für seine Leute, hat vielleicht 15, 20 Mitarbeiter, für die er alle verantwortlich ist. Aber wenn ein Mitarbeiter jetzt mal seinen Chef braucht, ist eine vollkommen andere Situation, als wenn er einen Chef hat, der 20 hat oder 10. Ne? Mhm. Also diese wunderbare flache Hierarchie führt dazu, dass Mitarbeiter einen sehr fernen, in Anführungszeichen, Vater, Chef haben, der schwer erreichbar ist und vielleicht gar nicht mehr so genau weiß, was er eigentlich macht. Ne?
Ja.
Das ist
der Begriff. Also, Vaterchef wird schon wahrscheinlich Schmerzen verursachen bei den Befürwortern der flachen Hierarchien. Aber der Grundgedanke ist völlig klar, dass wenn die Teams größer werden, ne, weil ja nur die Hierarchien flacher wurden und nicht nur das Personal weniger, dann hat man natürlich weniger Kontakt zur nächsten Hierarchie. Völlig klar.
Ja, ich mache da noch eins, setze noch eins drauf. Ne? Mhm. Also wenn ich viel Selbstorganisation habe und flache Hierarchien, dann regle ich vieles brüderlich, ne? Und nichts gegen brüderliche Regelungen. Mhm. Das ist manchmal sehr kreativ und wunderbar, aber auch brüderliche Regelungen haben ihre Grenzen, führen manchmal zu Mobbing, auch zu schlechten Lösungen.
Also manchmal drei braucht Brüder
man
eine gehabt.
Ebene drüber, den Vater. Mhm. Ne? Braucht man nicht den Bruder, sondern den Vater. Wie ist der erreichbar? Wie ist der zu kriegen? Das muss man organisieren dann. Ne?
Ja, ich habe drei Brüder. Ich weiß, wovon du meinst, wovon du redest. Und diese Abwertung gegenüber dem, was du jetzt Vater nennst, in dieser Diskussion um Organisationsaufbau wird mir immer deutlicher auch. Also, dass die nächsthöhere Stufe per se bemakelt ist, weil es ja eine Einschränkung von Selbstverantwortlichkeit ist, von Eigenverantwortlichkeit, beziehungsweise nicht nur eine Einschränkung, sondern weil es schon verpönt ist, dass man als Mitarbeiter sich an die nächsthöhere Stelle wendet, um dort eine Entscheidung herbeizuführen. Das ist ja in diesem Kontext eher verpönt und das ist ja etwas, was ganz stark da mitschwingt, wenn es um Eigenverantwortlichkeit geht, wo der blinde Fleck in dem sich selbst überlassen steckt. So nach dem Motto, da fällt mir dieser alte Witz ein, ne, dass die Kinder im freien Kindergarten wieder zur Erzieherin kommen und sagen, müssen wir heute wieder das spielen, was wir wollen. Und
exakt, ne?
Das trägt sich jetzt so in die Organisationsberatungslandschaft hinein. Das finde ich einen Zug, den wir da jetzt wo wir aufgesprungen sind.
Und da haben wir schon wirklich das nächste Dilemma. Ne? Also nichts gegen brüderliche Selbstorganisation. Aber auch wenn man jetzt Entwicklung und Fertigung so zusammen hat, die weiteren Tendenzen oder die finanziellen Möglichkeiten oder was ist jetzt politisch drin, haben nicht die Brüder, hat der Vater. Denn der ist politisch ganz anders drin und weiß, wohin der Hase läuft. Der kann also mit seinem Wissen sehr hilfreich sein. Ne? Also wie bindet man das Wissen und die Ideen des der Ebene höher in einer guten Weise ein, auch durchaus auch mit der Coaching-Idee. Ne? Das ist jetzt in New Work und so teilweise schon ganz interessant organisiert, aber das hat noch keine wirkliche Kultur und da ist eine ziemliche Gefahr, die man von Anfang an benennen muss und irgendwie organisieren muss. Ne? Um dieses Dilemma, was weiterhin bleiben wird, im Griff zu haben, ist ein bisschen übertrieben, ne? Aber gut zu organisieren, dass möglichst gute Lösungen dabei rauskommen. Hm.
Rolf, wie immer, wenn wir miteinander sprechen, komme ich an einen Punkt, in dem ich mich in der Zwickmühle befinde, wo ich auf der einen Seite einfach weiter mit dir reden will und auf der anderen Seite eine Menge anderer Dinge stehen, zum Beispiel die Uhrzeit, die sagt, jetzt muss ich einen Punkt finden. Und was mir immer hilft, ist der Gedanke, wir haben ja nochmal die Möglichkeit. Ich freue mich, wenn ich mit dir nochmal ein Interview zum Organisationsfragen machen kann. Aber für den Moment bedanke ich mich. Das war wieder hochinteressant, ein bisschen die Lampe in die Themen Dilemma, Problem und Konflikt leuchten zu können. Vielen Dank.
Okay. Ja, wunderbar. Es war mir ein Vergnügen. Und es ist schön, dass wir zum Schluss nicht noch ein neues Dilemma produzieren, sondern sagen, okay, es gibt noch ein nächstes Mal und das können wir doch in Ruhe. Und
genau, ich wollte mich langsam rantasten an diese Entscheidung. Wir müssen jetzt hier zum Schluss kommen. Und wir haben wahrscheinlich noch einige Dinge nicht beleuchtet, was uns geholfen hätte. Aber das war schon sehr viel und sehr hilfreich.
Okay.
Rolf, bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Vielen Dank und lass dir gut gehen.
Lassen wir es uns gut gehen in Dilemmata und Problemen und bleiben fröhlich dabei. Okay, bis dann.
Bis dann, ciao. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes. Und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn das noch nicht geschehen ist. Gerne können Sie mir auch eine E-Mail schreiben unter info@incofema.de. Das werde ich dann aufnehmen und gegebenenfalls hier in der Sendung besprechen. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen und alles Gute, viel Erfolg bei dem, was anliegt. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel.